Israel jetzt einmarschieren würde im Libanon, dann würden sich tatsächlich auch die anderen Bevölkerungsgruppen aufgerufen fühlen, zur Verteidigung des Landes an der Seite der Hisbollah gegen den Feind zu stehen. Aber solange Israel draußen bleibt und die Hisbollah einfach nur schwach und angreifbar erscheinen lässt, wächst die Gefahr für diese Miliz.
Andererseits geben da aber natürlich Leute mit ein bisschen historischem Gedächtnis auch zu bedenken, ja, das haben wir schon mal vor 40 Jahren gemacht und das Ergebnis war, dass wir die Hisbollah an der Backe hatten. Denn die Hisbollah ist zwar von den Iranern mit ausgebildet worden, aber die Ursachen, wieso solch eine Miliz überhaupt dort entstehen und gedeihen konnte, war natürlich die israelische Präsenz im Südlibanon über 2 Jahrzehnte.
Mit Weltjournalist Daniel Dillenböhmer habe ich über die Explosionswellen im Libanon gesprochen. Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah sagte, alle roten Linien seien überschritten. Die Terrororganisation habe einen herben Schlag erlitten. Vergeltung sei sicher. Der stellvertretende Chefredakteur bei Zenit, Robert Chatterjee, stellt die jüngsten Angriffe in den historischen Kontext und ordnet ein, was aus den Anschlägen folgen könnte. Willkommen zu einer neuen Folge des Zenit-Podcasts. Mein Name ist Josephine Herrmann. Nach den tödlichen Angriffen auf Kommunikationstechnik der Hisbollah-Miliz im Libanon hat ihr Anführer Hassan Nasrallah Israel versuchten Völkermord vorgeworfen und Vergeltung angekündigt. Dieser kriminelle Akt kommt einer Kriegserklärung gleich, sagt er. Israel habe alle roten Linien überschritten. Eine Bestrafung werde kommen. Wann, wo und wie werde man sehen, wenn der Zeitpunkt gekommen sei. Mindestens 37 Menschen wurden bei den Angriffen auf Pager und Funkgeräte am Dienstag und Mittwoch nach Behördenangaben getötet. Rund 3000 weitere wurden verletzt. Nasrallah, wie auch Militär- und Geheimdienstexperten, sehen Israel als Drahtzieher hinter den Explosionen. Israel hat sich bislang nicht öffentlich zu den Angriffen bekannt. In dieser Podcast-Folge spreche ich mit Daniel Dillenböhmer, Senior Editor in der Außenpolitik und mein Kollege bei Welt, wo ich ebenfalls als Redakteurin arbeite. Außerdem spreche ich in dieser Folge mit Robert Chatterjee, dem stellvertretenden Chefredakteur bei Zenit. Mit Hilfe präparierter Pager gelang es also, die Kommunikationsstruktur der Hisbollah-Miliz erheblich zu beschädigen. Eine Aktion, die möglicherweise als Teil eines größeren Kriegsplans gedacht war, aber vorzeitig durchgeführt wurde, um eine Entdeckung zu verhindern. Doch war diese Operation den Aufwand wert? Während in Israel darüber diskutiert wird, ob der Nutzen die Kosten übersteigt, zeigt sich die Hisbollah geschwächt. Nasrallah versucht den Vorfall als Angriff auf die libanesische Zivilbevölkerung darzustellen. Und ruft zur Einheit auf. Und dann ist da noch die geopolitische Dimension. Der Iran, der die Hisbollah massiv unterstützt, könnte auf diese Schwächung reagieren, vielleicht sogar militärisch, was den gesamten Nahen Osten weiter destabilisieren könnte. Auch Israels Strategie im Südlibanon steht im Fokus, mit potenziellen Auswirkungen auf den Gaza-Konflikt und die Freilassung der israelischen Geiseln. Eine komplexe Lage, die wir heute gemeinsam analysieren. Daniel, am Dienstag und Mittwoch dieser Woche ist im Libanon etwas passiert, was sicherheitstechnisch und auch militärisch ein ganz großer Imageschaden für die Terrororganisation Hisbollah bedeutet. Und zwar sind dort mindestens 32 Tote zu beklagen, über 3000 Verletzte, die durch Pager-Explosionen und Walkie-Talkie-Explosionen zustande gekommen sind. Was genau ist denn da eigentlich passiert? Es gibt ja über diese Hintergründe ganz viele verschiedene Theorien. Man vermutet, dass der israelische Geheimdienst dahinter steckt. Offiziell gibt es da aber keine Stellungnahme seitens Israels. Wie genau ist das Ganze einzuordnen?
Naja, offenkundig ist, dass es sich um eine nachrichtendienstliche Operation gehandelt haben muss. Erstens, weil ein großer technischer Aufwand dahinter gestanden haben muss. Wenn man sich vorstellt, 3000 Pager, die da mindestens präpariert worden sind, allein die zu präparieren, das wäre so, wenn man das in Mannstunden aufrechnen würde, mindestens anderthalb Monate Arbeit für eine Person. Sowas kann ja auch nicht jeder machen. Zweitens müssen diese Pager ja irgendwie in diese Hisbollah-Lieferung reingekommen sein. Jetzt wissen wir, dass die asiatische Firma, die die vertreibt, sie nicht selbst hergestellt hat. Die Spuren führen bisher zu einer Firma in Ungarn, die aber bisher nur als Briefkastenfirma zu identifizieren ist. Also es könnte durchaus sein, dass hier sogar eine Firma fingiert wurde, die diese Pager dann für den Vertreiber, für den für die Firma, die den Vertrieb übernommen hat, hergestellt hat. Diese Kombination aus technischem Wissen und Organisationswissen zur Fingierung von Tarnfirmen, sowas können nur Nachrichtendienste. Es gibt verschiedene Nachrichtendienste in Israel, die sowas theoretisch machen könnten. Nicht nur der Mossad, der Auslandsgeheimdienst, zu nennen ist auch der militärische Geheimdienst Israels, der Amman. Welcher das von denen gewesen ist, das weiß ich natürlich auch nicht, aber das war mit Sicherheit eine nachrichtendienstliche Operation.
Glaubst du denn, dass die Terrororganisation Hisbollah dadurch signifikant geschwächt wurde?
Das ist zumindest anzunehmen. Der Pager als solcher ist ja kein gängiges Kommunikationsmittel mehr, muss man heute sagen. Eigentlich glaube ich, wer unter 40 ist, weiß gar nicht mehr genau, was das eigentlich ist. Das war so ein Zwischenschritt auf dem Entwicklungsweg zum Handy. Das sind kleine Kästchen, die können normalerweise nur Tonsignale empfangen, die piepen oder brummen. In etwas moderneren Versionen können sie ganz kurze Textnachrichten empfangen. Die dienen nicht dazu, direkt zu kommunizieren, sondern jemanden, zum Beispiel einen Arzt, zu alarmieren, damit er zum Beispiel auf die Intensivstation eilt oder jemanden darum zu bitten, zurückzurufen und sich dann erklären zu lassen, worum es eigentlich geht. Dass sowas heute noch eingesetzt wird, das ist nur dadurch zu erklären, dass die Hisbollah offensichtlich versucht, weniger Kommunikation ihrer Kader über Mobiltelefone laufen zu lassen. Und zwar eben, weil sie in den letzten Monaten die Erfahrung gemacht hat, dass die Mobiltelefone ihrer Kommandeure leicht zu orten sind und die dann durch israelische Drohnenschläge ausgeschaltet werden können. Das hat es in den vergangenen Monaten mehrfach gegeben und das passt auch zusammen mit der Historie dieser Pager-Bestellung, die wir kennen, nämlich dass die vor etwa 5 Monaten bestellt wurden. Niemand, der nicht wie die Hisbollah das Bedürfnis hat, seine Kommunikation zu verschleiern, würde heute noch so ein Gerät benutzen. Das wird wirklich nur noch in Ausnahmefällen eingesetzt. Deswegen ist davon auszugehen, dass hier gezielt die Hisbollah ins Visier genommen wurde.
Aber dann stellt sich trotzdem die Frage, warum gerade jetzt? Ja, was sind dann die strategischen und die militärischen Ziele Israels?
Das ist das Thema, über das in Israel selbst gerade am heftigsten geschritten wird. Nämlich mit der Ausgangslage, super, unsere Geheimdienste haben wieder etwas Unfassbares zustande gebracht. Aber was bringt uns das jetzt eigentlich? Es gibt einen Bericht des Nahostportals Al-Monitor. Das beruft sich auf Geheimdienstquellen aus der Region. Also es könnten theoretisch israelische Geheimdienstquellen sein. Die erklären, dieser Angriff auf die Hisbollah sei eigentlich mal geplant gewesen für den Beginn eines großen Krieges, nämlich um die Hisbollah zu treffen. Wenn wir von diesen 3000 Pagern ausgehen und Walkie-Talkies und davon ausgehen, dass damit 3000 Hisbollah-Kader getroffen wurden, von circa 20.000 Mann, die in dieser Organisation überhaupt nur kämpfen, und wenn wir weiter davon ausgehen, dass da vor allem hochrangige Kader getroffen wurden, das lässt sich vermuten, weil ja unter anderem auch der stellvertretende iranische Botschafter getroffen wurde. Also es scheinen eher höherrangige Personen gewesen zu sein, die diese Pager hatten. Dann bedeutet das schon einen erheblichen Schlag für die Befehlsstrukturen der Hisbollah. die Geschichte von Al-Monitor geht so weiter, dass aber dieser Plan, die Befehlsstrukturen der Hisbollah zu zerreißen, der eigentlich für den Kriegsfall gedacht war, kurz vor der Entdeckung stand durch Hisbollah-Leute. Und dass Israel dann vor der Entscheidung stand, entweder diese Aktion vorher auffliegen zu lassen, ohne sie durchgeführt zu haben, oder tatsächlich diesen Krieg zu beginnen, diese große Offensive gegen die Hisbollah und dafür die Pager zu starten oder eben die Pager zu starten und keinen Krieg folgen zu lassen. Und das, was jetzt gerade passiert, das lässt sich plausibel durch diese Version der Angriffe erklären. Denn wir sehen, die Kommandostrukturen der Hisbollah dürften schwer geschädigt worden sein. Wir sehen aber auf israelischer Seite keine Vorbereitung für eine Großoffensive. Also es wurde eine Division an die Nordgrenze verlegt, die 98. Infanteriedivision, die gilt als Eliteeinheit, war in Gaza sehr, sehr wichtig, ist jetzt aus Gaza in den Norden verlegt worden. Aber das alleine reicht noch nicht, um eine Großoffensive zu starten. Und natürlich würde man, wenn man auf so einen Eröffnungsschlag das Überraschungsmoment nutzend dann zuschlagen möchte, dann würde diese Großoffensive normalerweise sofort folgen und nicht erst nach ein paar Tagen. Das heißt, wir können nach jetzigem Stand davon ausgehen, dass das eine Standalone-Aktion war. Ob der Aufwand das Ergebnis rechtfertigt, das ist das, was in Israel jetzt den Streit hervorruft. Diese monatelange Arbeit, diese komplexen Strukturen mit Tarnungen, die man da aufgebaut haben muss, einfach nur, um die Hisbollah einzuschüchtern. Hat sich das gelohnt? Gute Frage.
Der Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah hat heute am Donnerstagnachmittag ja eine Rede gehalten. Ganz interessant war, ich weiß, du hast die Rede auch verfolgt, dass er in den ersten 20 Minuten eigentlich nur, in Anführungsstrichen, nur eingeordnet hat, was bei diesen Anschlägen passiert ist, was sie wissen, dass viele Menschen, wobei er keine konkreten Zahlen genannt hat, viele Menschen dabei verletzt wurden, umgekommen sind. Ich finde es irgendwie ganz interessant, sich darauf mal zu konzentrieren. Warum hat er diesem Ganzen so viel Raum gegeben, bevor er, und darauf hat eigentlich die ganze Welt gewartet, zu sagen, wie die Hisbollah denn darauf reagieren wird?
Ja, das waren zwei politische Botschaften, die er da loswerden wollte. Die eine war offenkundig, nein, das war keine normale militärische Aktion gegen Kämpfer, nämlich unsere Hisbollah-Kader, sondern das war ein Menschenrechtsverbrechen, das sich gegen die Zivilbevölkerung gerichtet hat, also ein Kriegsverbrechen. Hat aber zugleich deutlich gemacht, er kann keine Zahlen vorlegen darüber, wie viele Leute da eigentlich getroffen sind, was die Identität dieser Leute sind oder gar, wie viele davon Kämpfer und wie viele davon Zivilisten waren. Also diese Behauptung, diese Message, die Nasrallah darüber bringen will, die kann er zumindest einstweilen nicht belegen. Die andere politische Botschaft hat sich an die Libanesen selbst gerichtet. Denn Nasrallah hat immer wieder betont, wenn einer von uns angegriffen wird, dann wird der ganze Libanon angegriffen. Und das hat was mit der innenpolitischen Lage des Libanon zu tun. Die Hisbollah ist ja eine schiitische Miliz, die vom ebenfalls schiitischen Iran gefördert wird. Es gibt im Libanon sehr viele Schiiten. Das ist sicherlich die größte Bevölkerungsgruppe, aber es ist nicht die einzige Bevölkerungsgruppe. Es gibt viele Christen im Land, viele sunnitische Muslime, viele Drusen und andere Glaubensgruppen. Und die beobachten den Machtzuwachs der Hisbollah in den letzten Jahren mit großem Argwohn und auch wachsendem Rachebedürfnis. Und ich glaube, was Nasrallah sagen wollte, indem er den Zusammenhalt der Nation beschworen hat und indem er auch immer wieder deutlich gemacht hat, nein, wir sind überhaupt nicht mitgeschwächt. Er wollte an die anderen Bevölkerungsgruppen das Signal aussenden, glaubt ja nicht, dass ihr unsere Schwäche jetzt nutzen könnt. Und für den Eindruck der Schwäche der Hisbollah sind solche Attacken wie die Pager-Attacke wesentlich gefährlicher, als wenn Israel eine Bodenoffensive starten würde. Wenn Israel jetzt einmarschieren würde im Libanon, dann würden sich tatsächlich auch die anderen Bevölkerungsgruppen aufgerufen fühlen, zur Verteidigung des Landes an der Seite der Hisbollah gegen den Feind zu stehen. Aber solange Israel draußen bleibt und die Hisbollah einfach nur schwach und angreifbar erscheinen lässt, wächst die Gefahr für diese Miliz.
Du hast es ja vorhin selbst erwähnt, der stellvertretende iranische Botschafter im Libanon wurde durch diese Pager-Attacke auch verletzt. Kannst du mir mal erklären, welche Rolle der Iran als Unterstützer der Hisbollah in diesem ganzen Komplex spielt und was vielleicht eine Eskalation im Nahen Osten, was das bedeuten würde? Würde der Iran damit eingreifen? Würde erstmal die Hisbollah selber vielleicht Vergeltung üben? Wenn ja, wie könnte das aussehen? Aber welche Rolle würde der Iran da spielen?
Ja, da muss man ein bisschen zurückgehen in die Zeitgeschichte des Iran. Der Iran hat die Hisbollah mit aufgebaut. Also es ist wirklich auch einfach mit ein Geschöpf des Iran. Und zwar in den frühen 80er Jahren, als der Libanon in einem Bürgerkrieg stand zwischen all den Glaubensgruppen, die ich eben genannt habe. Die Schiiten haben sich im Libanon traditionell als unterdrückt empfunden, weil sie nicht die Machtposition und den Einfluss hatten, auch wirtschaftlich den Sunniten und Christen im Land hatten. Der Libanon ist ja vor allem auf Betreiben Frankreichs als der christliche Staat für die christlichen Araber in der Region gegründet worden. Und aus dieser Position heraus hat der Iran, wo kurz zuvor die Islamische Revolution stattgefunden hatte, wie die Mullahs sie später genannt haben, wo die Islamisten zunächst gemeinsam mit Kommunisten und Liberalen gegen den Schah revoltiert haben, erfolgreich, und dann die Macht übernommen haben im Land gegen die anderen Gruppen. Für dieses neue Klerikersystem im Iran war die Hisbollah gewissermaßen das erste Start-up in der Region, weil die Islamische Revolution, wie die Kleriker sie genannt haben, von Anfang an und nach der iranischen Verfassung auch heute noch, den Anspruch hat, nicht nur im Iran zu wirken, sondern auch darüber hinaus in der Region. Und der Libanon ist genauso wie der Irak, das sind die beiden anderen Länder in der Region, wo es eine schiitische Bevölkerungsmehrheit gibt. Das heißt, das sind die natürlichen Einsatzorte für jemanden, der eine schiitisch geprägte islamische Revolution in der Region hervorrufen will. Erst später, so ab den 2000er Jahren, hat der Iran angefangen, die Hisbollah ganz massiv hochzurüsten, vor allem mit Raketen und Marschflugkörpern. Und damit hat die Hisbollah dann eine einzigartige Rolle innerhalb der iranischen Sicherheitspolitik bekommen. Der Iran versucht, einen Ring von verbündeten Milizen um das eigene Territorium herum aufzubauen, um sich verteidigen zu können. Und zwar aus der Notsituation heraus, dass er wegen westlicher Sanktionen zum Beispiel kaum eine Luftwaffe mehr aufrechterhalten kann. Es kommen einfach nicht genug Ersatzteile ins Land, um eine schlagkräftige Luftwaffe auf die Beine zu stellen, die notwendig wäre, um das Land gegen Luftangriffe zu verteidigen. Also fördert der Iran in der ganzen Region Milizen, um möglichen Gegnern, möglichen Angreifern schlichtweg die Drohung entgegenstellen zu können, dass dann auf Teherans Geheiß überall in der Region Unordnung geschaffen werden kann. Und dafür ist die Hisbollah die schlagkräftigste Waffe, weil diese mittlerweile mehr als 140.000 Raketen und Marschflugkörpern, die nach nachrichtendienstlichen Erkenntnissen die Hisbollah besitzt, die sind nicht alle technisch wahnsinnig ausgereift, aber es sind einfach so viele, dass sie die Großrechner überfordern können, die hinter der israelischen Luftabwehr stehen. Deswegen fürchtet man auch in den israelischen Streitkräften so einen Großangriff der Hisbollah. Außerdem ist die Hisbollah mittlerweile eigentlich zu der Trainingsinstitution geworden, die im Auftrag des Iran diese anderen Milizen, die ich eben erwähnt habe, trainiert. Die Houthis im Jemen, die schiitischen Milizen im Irak, überall dort findet man auch Ausbilder der Hisbollah, die denen dort beibringen, wie es geht. Deswegen ist die Hisbollah so zentral für den Iran. Und wenn diese zentrale Waffe der Hisbollah, diese zentrale Abschreckungswaffe, diese zentrale Trainingsinstitution bedroht ist, dann könnte Teheran sich gezwungen sehen, selbst in einen Krieg gegen Israel einzugreifen. Und dann hätten wir einen regionalen Konflikt.
Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant hat eine neue Phase des Krieges ausgerufen. Das bedeutet, dass der Schwerpunkt des Krieges auf den Norden, die nördliche israelische Grenze zum Libanon, verlagert wird. Was bedeutet das denn für den Krieg in Gaza und vor allem auch für die Geiseln, die israelischen Geiseln, die ja immer noch in Gaza festgehalten werden?
Ja, das ist eine gute Frage, was Gallant damit eigentlich meint. Es ist ja kurz danach auch, und zwar während der Rede von Masala am Donnerstagabend, bekannt gegeben worden, die israelischen Streitkräfte hätten jetzt die Pläne und Vorbereitungen für eine Großoffensive gegen die Hisbollah abgeschlossen. Was natürlich so klingt, als wollte Israel sagen, jetzt geht's los gegen die Hisbollah. Wer die Lage ein bisschen beobachtet, erinnert sich, dass man genau diese Ankündigung, nämlich jetzt sind die Pläne für eine Offensive im Norden, die haben wir in den letzten Monaten schon immer wieder mal gehört. Das ist, glaube ich, eher Säbelrasseln. Richtig ist aber, insbesondere die Armee in ihrer Auseinandersetzung mit Netanyahu dringt schon länger darauf, den Krieg in Gaza endlich irgendwie abzuschließen und sich dem eigentlichen Hauptproblem für Israels Sicherheit zu widmen, nämlich der Hisbollah mit ihren unermesslich vielen Raketen. Das heißt, ganz unabhängig von der jetzigen Situation ist das, was Gallant da verkündet, nämlich eine Schwerpunktverlagerung, das, was die Armee schon lange will und gegen Netanyahu durchzusetzen versucht. Was bedeutet das für Gaza? Wenn man sich die Einlassung der israelischen Generäle in den letzten Wochen angehört hat, und israelische Generäle sind ja vergleichsweise mitteilungsfreudig, dann spricht da schon deutlich die Erkenntnis daraus, dass man die Hamas im Gazastreifen eben nicht komplett ausrotten kann. Dass das, was jetzt geleistet worden ist, nämlich eine starke Reduzierung ihrer militärischen Macht, das ist, was sich militärisch dort leisten lässt. Dass alles andere, nämlich die Freilassung von Geiseln, eine politische Frage ist. Und dafür müsste sich Benjamin Netanyahu auf einen Deal mit der Hamas einlassen. Und das ist das, was er scheut, weil seine der Siedlerbewegung nahestehenden Koalitionspartner gesagt haben, wenn es irgendein Abkommen mit der Hamas gibt, dann lassen wir die Koalition platzen. Das würde bedeuten, dass Netanyahu sein Amt verliert. Und das könnte weiterhin bedeuten, dass er die Machtmittel verliert, dass er die Mehrheit im Parlament verliert, um die Verfassung so zu ändern, dass er der Bestrafung in den Korruptionsprozessen, die gegen ihn laufen, entgehen könnte. Also hier geht es wirklich um noch mehr als um Netanyahus politische Existenz. Und deswegen scheut er diesen Deal. Dass die Armee meint, in Gaza das ausgerichtet zu haben, was sich ausrichten lässt, das zeigt sich auch daran, dass die Truppenzahlen dort schon seit Monaten immer weiter reduziert werden. Ich glaube, der Fokus wird sich tatsächlich in den Norden verschieben. Aber ob es wirklich einen Deal mit der Hamas gibt, das hängt allein an der Person Benjamin Netanyahu. Es ist aber aus Sicht der Generäle erforderlich, um einen Krieg gegen die Hisbollah zu starten. Das ist das eine, was notwendig sein wird. Und das andere, was notwendig wäre, um diesen Krieg zu starten für Israel, wäre, dass man wüsste, wie die Machtverhältnisse in Washington eigentlich aussehen. Weil dieses Szenario eines regionalen Krieges, das würde Israel vermutlich nicht eingehen, ohne zumindest ein Gegenüber, ohne einen Ansprechpartner im Weißen Haus zu haben, von dem man weiß, dass er auch eine Weile dort bleibt. Deswegen würde ich mal tippen, diese Konfrontation mit der Hisbollah kommt irgendwann in den nächsten Jahren, aber sicherlich nicht, bevor wir wissen, wer Präsident in den USA ist.
Ich will noch mal ganz kurz einen Bogen zurückschlagen zu den Geiseln. Was glaubst du denn persönlich? Ist Netanyahu immer noch daran interessiert, alle Geiseln zu befreien?
Das glaube ich nicht. Wenn ihm das gelänge, dann wäre er sicherlich glücklich darüber. Aber seine Regierung hat in den vergangenen Wochen immer wieder deutlich gemacht, dass das Hauptziel des Krieges in Gaza nicht die Befreiung der Geiseln ist. Das wird von vielen in Israel als unmenschlich angesehen, insbesondere von den Angehörigen der Geiseln und von der gesamten Opposition, die das als weiteren Ausweis für die Skrupellosigkeit von Netanyahu sieht. Ehrlich gesagt finde ich, da kann man auch noch einen Moment drüber nachdenken, bevor man dieses Urteil trifft. Wenn wir Deutschen an unsere eigene Geschichte zurückdenken, daran, wie Helmut Schmidt die Rote Armee-Fraktion klein gekriegt hat, dann gehörte dazu unter anderem die Ansage, wir verhandeln nicht mit Terroristen. Und wenn dabei Staatsbürger unseres eigenen Landes in den Händen dieser Terroristen ums Leben kommen, dann ist das der Preis, den wir leider zahlen müssen. Aber wir können einen Deal und damit einen Fortbestand des dann Verhandlungspartners Terrorist nicht akzeptieren. Wir müssen die Terroristen loswerden. Und diese Logik, wenn Netanyahu die anwendet, dann wird sie dadurch nicht falscher. Denn richtig ist, eine friedliche Lösung im Nahostkonflikt wird es nicht geben, solange die Hamas ein militärisch potenter Faktor ist.
Daniel, vielen Dank für die Einordnung.
Robert, wir haben in dem vorherigen Interview gehört, dass es auf Seiten der Hisbollah viele Tote zu beklagen gibt, auf der anderen Seite auch wahnsinnig viele Verletzte, über 3000 Verletzte. Nun sprechen wir da über die Mitglieder der Terrororganisation Hisbollah. Was wissen wir denn über Opfer auf der Zivilistenseite?
Ganz konkrete Zahlen und Namen gibt es natürlich nicht, aber es gibt natürlich jede Menge Meldungen und ein ganz großes Aufkommen auch an Telefonanrufen, auch über die Handys, die ja zum Beispiel eigentlich gemieden wurden. Aber natürlich in solchen Notsituationen, wo die Menschen sich auch sorgen um ihre Angehörigen, man ja auch nicht genau weiß, wer überhaupt wie betroffen ist, gibt es natürlich ein Ausweichen auf alle Kommunikationskanäle, die möglich ist. Es sind schon neue Zahlen rausgegeben. Es ist auch inzwischen von über 20 Toten die Rede. Darunter sind eben auch mehrere Kinder und natürlich auch viele Zivilisten, die weiterhin verletzt sind. Ganz wichtig dabei ist, glaube ich, auch nochmal zu sehen, in welchem Kontext diese Verletzten jetzt auch behandelt werden, weil wir haben es ja mit einem Staat zu tun, der auf allen Ebenen ächzt und krächzt. Und gerade die Gesundheitsversorgung ist davon auch betroffen. Das heißt, dieses ohnehin belastete System und Gesundheitssystem wird jetzt nochmal zusätzlich belastet mit teilweise sehr, sehr, sehr schweren Explosionsverletzungen, etwa an Händen und Augen etwa. Und ich glaube, da wird noch eine Menge, das wird noch über Monate und Jahre die Menschen dort beschäftigen. Und ein Punkt, vielleicht kommen wir auf den gleich ja auch noch, ist natürlich auch die psychologische Wirkung, die das nicht nur auf die Kader der Hisbollah hat. Ich glaube, das sind Leute, die sich auf ganz andere Situationen schon eingestellt haben. Also wenn du ein Hisbollah-Kämpfer bist, dann hast du schon in deinem am Erwartungshorizont, dass du vielleicht irgendwann mal im Krieg gegen Israel stehst. Aber das, was jetzt die breite Bevölkerungsschicht dort in dicht besiedelten Gebieten trifft, das ist was völlig anderes.
Jetzt hast du davon gesprochen, dass wir auch mal ein bisschen überlegen müssen, warum Israel denn gerade jetzt diese Attacken vorangebracht hat. Es gab Attacken auf Pager der Hisbollah, es gab Attacken auf Walkie-Talkies der Terrororganisation. Eigentlich war der Fokus ja auf dem Gazastreifen. Ja, also die IDF, die israelische Armee, ist immer noch im Gazastreifen aktiv. Nun ist es, glaube ich, für die meisten relativ überraschend gewesen, dass man sich nun auf die Nordgrenze Israels, die Südgrenze zum Libanon, fokussiert hat und diese Attacken angestrebt hat, die eigentlich aus dem Nichts kamen. Wer kann denn daran interessiert sein, einen riesigen Krieg, also in der Region, in der Eskalation vom Zaun zu brechen, gerade jetzt? Wer kann das eigentlich wollen?
Die unmittelbare Rechtfertigung oder Ursache, die in Israel natürlich vor allen Dingen vorangebracht wird, ist die Lage der Menschen, die im Norden Israels wohnen. Und das erklärte Ziel, nicht nur, dass sie dort auch wieder zurückkommen können in ihre Wohnorte, sondern man hat was sehr Bemerkenswertes gemacht. Man hat nämlich eigentlich drei Kriegsherde oder drei Konfliktherde miteinander verbunden und die voneinander abhängig gemacht. Und wir haben das Gleiche schon in den letzten beiden Wochen im Westjordanland gesehen. Das heißt, der Krieg in Gaza, dessen Ziele ja ohnehin immer sehr schwammig waren, auch das war ja übrigens ein großer Streitpunkt innerhalb auch der israelischen Regierung, besonders zwischen Premier Netanyahu und dem Verteidigungsminister Yoav Gallant. Dieses komplexe Gebilde ist nochmal verkompliziert worden. Erst dadurch, dass man in Westjordanland, vor allen Dingen in der Stadt Jenin, einmarschiert ist, auch auf eine Art und Weise, wie man es seit über 20 Jahren nicht gesehen hat. Man hat sogar den Philadelphia-Korridor und diese Grenze mit Ägypten noch reingebracht, also noch eine Ebene, die das Ganze verkompliziert. Und jetzt hat man den Ausgang dieses gesamten Komplex auch noch mit der Frage im Norden verbunden. Das heißt, man hat hier 4, 5 Ebenen, wo man argumentieren kann, die müssen alle nach unseren Maßstäben geregelt werden, damit wir diesen Krieg beenden. Und das zeigt natürlich, dass auf der Seite derjenigen, die diesen Krieg vorantreiben, man sich auch im Momentum sieht. Man kann es ja auf zwei Seiten analysieren. Entweder kann man das so sagen, naja, man hat nicht so eine wirkliche Ahnung, wie man gesichtswahrend da rauskommen kann. Man hat in Gaza zum Beispiel ja immer noch nicht den Yahya Sinwar, den man irgendwie so präsentieren kann, wie so eine Trophäe und sagen kann, dadurch haben wir jetzt irgendwie ein Ziel erreicht. Die Geiselfrage ist glaube ich, leider beantwortet. Also damit hat man, glaube ich, auch abgeschlossen. Also braucht man irgendwas anderes, was man präsentieren kann. Auf der anderen Seite ist aber auch oft zu hören, na, jetzt haben wir das Momentum. Jetzt ist gerade eine große Mobilisierungswelle, jetzt läuft die Maschine und jetzt haben wir der Hisbollah so einen Schlag versetzt, die sind erstmal paralysiert, so eine Gelegenheit bekommen wir vielleicht die nächsten 10, 15 Jahre nicht mehr. Wir können uns jetzt nicht erlauben, dass die sich jetzt nochmal erholen und noch weiter aufrüsten. Das ist eine Argumentation, die man jetzt sehr häufig hört. Andererseits geben da aber natürlich Leute mit ein bisschen historischem Gedächtnis auch zu bedenken, ja, das haben wir schon mal vor 40 Jahren gemacht und das Ergebnis war, dass wir die Hisbollah an der Backe hatten. Denn die Hisbollah ist zwar von den Iranern mit ausgebildet worden, aber die Ursachen, wieso solch eine Miliz überhaupt dort entstehen und gedeihen konnte, war natürlich die israelische Präsenz im Südlibanon über 2 Jahrzehnte. Das heißt, da waren natürlich auch viele vor langfristigen Folgen, die man jetzt in so einem Gefühl des Momentums gar nicht bedenkt oder die man zur Seite wischt, weil man ja auch merkt, dass man weder innenpolitisch noch auf internationaler Ebene wirklich viel Gegenwehr gerade bekommt. Allerdings, ich habe das Gefühl, dass auf internationaler Ebene dieser Angriff doch schon auch nochmal was in Bewegung gebracht hat, was in den letzten Wochen davor so nicht feststellbar war.
Du hast vorhin die psychologische Komponente seitens oder auf Seiten der libanesischen Bevölkerung angesprochen. Das kam aus dem Nichts, dieser Angriff oder diese Angriffe. Viele wurden davon überrascht. Viele sind davon auch nicht nur körperlich stark betroffen, sondern haben einen Schock erlitten. Familienmitglieder sind vielleicht verletzt worden oder sie haben einfach auf der Straße gesehen. Viele Leute stehen um Autos herum, um Motorräder. Die Krankenhäuser sind voll. Auf Seiten der Zivilbevölkerung gab es auf jeden Fall ein Momentum des Schocks. Hast du denn einen Einblick, wie die israelische Bevölkerung darauf reagiert hat? Wie ist die Stimmung dort?
Ich glaube, dort sorgt man sich in erster Linie um sich selbst und auch um die innergesellschaftlichen Dynamiken, je nachdem, wo man auch politisch, ideologisch steht. Ich glaube, die Kräfte, die auch etwa die Siedlerbewegung stützen und auch den Kurs des Premierministers, sehen sich doch irgendwie so bestätigt, sind auch, glaube ich, irgendwie beruhigt und auch stolz, dass ihr Geheimdienst wieder gezeigt hat, dass er zu den Besten der Welt gehört hat. Ich glaube, so ein Gefühl von Stolz hat man da schon irgendwie gemerkt. Gleichzeitig aber auch bei denen, die diesen Krieg ablehnen, natürlich auch eine gewisse Verzweiflung. Wie kompliziert wollen wir dieses ganze Gebilde noch machen? Wie viele Fronten wollen wir jetzt noch eröffnen? Wie viel ist diese Regierung bereit, unseren innergesellschaftlichen Frieden auch zu opfern, unser wirtschaftliches Wohlergehen auch zu opfern, uns in diesem Ausnahmezustand auf ewig zu halten? Wann kommen wir wieder zu dieser Normalität zurück? Oder wie lange müssen wir uns diesen extremen Kräften, die über die letzten Jahre und Jahrzehnte immer mehr unsere Politik und unsere Gesellschaft durchdrungen haben und uns ihren Weg halt aufzwingen. Wie lange müssen wir das überhaupt noch erdulden und schafft das unser Land überhaupt? Ist das dann letztendlich überhaupt militärisch, was unser Land bedroht, oder ist das was ganz anderes, dass wir uns irgendwie selber hier zugrunde richten? Allerdings muss man auch sagen, dass es, wie auch im Fall von Gaza, auch eine Menge Content, gerade in sozialen Medien, gab, die sich auch drüber lustig machen. Und das natürlich auch bagatellisieren, nivellisieren, und da Videos nachstellen und da so Clips machen, wo im Prinzip sich drüber lustig gemacht wird, dass man damit durchgekommen ist. Und da sieht man ähnliche Muster, auch der Geringschätzung Zivilleben, von Leben von Zivilisten, das man auch schon in Gaza beobachtet hat und in der Art und Weise natürlich auch eine Verrohung, die eben genau ja auch kritisiert wird von diesen Kräften, die ihr Land und ihre Demokratie und ihre Zivilgesellschaft ja wirklich in Gefahr sehen.
Und auf Seiten der Familien der Geiseln kann ich mir auch vorstellen, dass da eine gewisse Panik herrschen kann, ja. Weil wenn wir den Fokus jetzt vom Gazastreifen auf die Nordgrenze Israels bzw. den Libanon verlegen, kann ich mir vorstellen, dass die Leute Panik bekommen, dass die Geiseln, dass der Fokus nicht mehr darauf liegt, die Geiseln aus dem Gazastreifen herauszubekommen.
Allerdings, die Familien der Geiseln wissen das leider auch schon seit Monaten. Immer wieder haben Regierungsvertreter das ja auch deutlich gemacht, dass die Geiseln nicht die oberste Priorität sind. Und immer mehr ist ja auch in den letzten Monaten auch durchgestochen worden, warum ganz viele dieser Verhandlungen auch gescheitert sind. Es gab ja unfassbar viele Verhandlungsrunden, ganz viele davon ja zum Beispiel unter Vermittlung der Kataris, aber auch der Ägypter zum Beispiel. Und da war man ganz oft schon vor einem Durchbruch. Und letztendlich ist die Regierung und allen voran ihr Premierminister den eigenen Unterhändlern ja immer wieder in den Rücken gefallen und damit natürlich auch den Angehörigen der Geiseln. Das ist ja auch der Grund, warum wir auch in den vergangenen Wochen und Monaten nochmal eine riesige Protestwelle auch natürlich vor allen Dingen in Tel Aviv erlebt haben, die wir so auch während des Krieges noch in der Dimension gar nicht erlebt haben. Allerdings wird sich Netanyahu einfach die Mehrheitsverhältnisse anschauen und sehen, wie gefährdet war denn meine Stellung in den letzten 10, 11 Monaten wirklich. Und da wird er eigentlich ein recht positives Fazit ziehen, denn bis jetzt konnte er nach innen eigentlich alles aussitzen. Der Abgang von Benny Gantz, also einem seiner Rivalen, den er in dieses Kriegskabinett aber geholt hat, ne, der dann aus Protest vor ein paar Monaten sich zurückgezogen hat, das hat eigentlich gar keine Wirkung gehabt. Und das bestärkt natürlich den Likud und Netanyahu und diese vor allen Dingen auch natürlich seine rechtsradikalen Partner in der Regierung, dass man ja eigentlich auf dem richtigen Weg ist. Und gerade diese sehr berüchtigten Vertreter in der Regierung, Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich, der Finanzminister, haben ja immer mehr Kompetenzen bekommen. Smotrich, der Finanzminister, hat Kompetenzen aus dem Verteidigungsministerium bekommen. Ben-Gvir hat inzwischen einen neuen Polizeichef ernannt. Und da steht es auch ganz stark zu befürchten, dass da noch eine Front aufgemacht wird, nämlich die der israelischen Araber, die ja eigentlich zum Beispiel in Städten wie Haifa, vor allen Dingen so im Norden Israels, ein ganz gutes Beispiel von einer Koexistenz sind. Also selbst dort droht diese Beteiligung solcher Partner, dieses Land auch von innen zu zerreißen. Das heißt, Israel hat es hier mit 6, 7 Fronten zu tun. Und ich denke, dass auch auf internationaler Ebene sich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen doch auch noch mal ein bisschen mehr tun wird. Angefangen zum Beispiel jetzt auch mit den Sitzungen des Sicherheitsrats und auch der anstehenden UN-Generalversammlung in New York etwa.
Vor dem Hintergrund der Explosionswellen im Libanon, gib uns mal kurz einen Ausblick. Glaubst du persönlich, dass uns eine Eskalation des Krieges in Nahost bevorsteht?
Ich glaube, bei solchen Eskalationen ist auch immer irgendwie wichtig zu sehen, dass diese Dynamik auch nicht immer so einfach zu planen ist. Und es braucht gar nicht so viele, die das vorantreiben. Es braucht eigentlich immer viel, viel mehr, um das zu verhindern. Bis jetzt hat das geklappt, auch weil die Amerikaner zum Beispiel im Hintergrund ganz viel darauf gewirkt haben, dass zum Beispiel im Irak relative Ruhe ist, obwohl dort auch einige der Milizen, die mit Iran verbündet sind, ja auch aktiv sind. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass sich das auch wieder ändert, weil das ist natürlich jetzt auch immer schwerer zu verteidigen, warum die jetzt stillhalten sollen, weil es hat ja nicht wirklich viel gebracht. Ich denke auch, dass Teheran eigentlich eher dabei bleiben wird, diese Politik der 1000 kleinen Stiche beizubehalten. Damit ist man eigentlich auch ganz gut gefahren. Und da kann man auch in gewisser Weise eskalieren. Da war ja das erfolgreichste Beispiel in Anführungsstrichen die Houthis im Jemen, also wo man tatsächlich irgendwie mit relativ geringem Aufwand, relativ weit weg auch von eigenem Land, doch ein Druckszenario aufbauen kann. Interessant fand ich tatsächlich aber auch in der Rede von Hassan Nasrallah, wie sehr er betont hat, wir machen so lange weiter, bis in Gaza nicht mehr Krieg geführt wird. So etwas hätte Nasrallah vor 10 Jahren nie gesagt. Das muss man mal ganz eindeutig sagen. Also ganz viel von diesen Reden, da muss man ja zwischen den Zeilen immer lesen. Weil klar, ein ideologischer Akteur wie die Hisbollah hat immer so einen gewissen Stil. Und da muss man so ein bisschen so dahinter gucken und schauen, was sind denn eigentlich die wirklich wichtigen Aussagen. Und die wichtigen Aussagen waren ungewohnt direkt und nicht zum ersten Mal. Und das ist eine ganz klare Äußerung. Also unser Ziel ist hier begrenzt. Das ist etwas, was die Hisbollah vorher nie gemacht hat. Insofern zeigt das auch schon, glaube ich, dass man auf Seiten der Hisbollah, nicht nur weil man gerade so geschwächt ist, sondern weil man da auch gar keine Rückendeckung hat, diesen Krieg nicht vom Zaun brechen will. Man hat die Rückendeckung nicht im eigenen Land. Das ist auch ein Faktor, der, glaube ich, sehr wichtig ist. Die Hisbollah kontrolliert den Libanon und alles ist sehr kurz gegriffen. Auch die Hisbollah muss im Libanon sich lokal Verbündete suchen. Und auch auf regionaler Ebene ist es jetzt auch nicht so, dass da aus Teheran jetzt so großer Druck kommt, ihr müsst jetzt da mal was machen. Ganz im Gegenteil. Die Iraner stehen ja gerade vor einer ganz wichtigen Weggabelung und vom ganz schwierigen Dilemma, weil die haben gerade einen neuen Präsidenten gewählt. Und der ist eigentlich auch mit dem Auftrag angetreten, ich muss diese ständige Wirtschaftskrise in meinen Griff bekommen und eigentlich auch wieder dieses Atomabkommen auf die Beine stellen. Das heißt, das ist eigentlich auch ein strategisches Ziel, das auch eigentlich bei so einer Konfliktlösung dort jetzt mal wieder rangezogen werden sollte. Das heißt, es gäbe schon einige Möglichkeiten, die beteiligten Akteure da wieder ranzuziehen. Ich glaube, ganz kritisch wird es eben sein, dass man endlich mal auch irgendwie gegenüber seinen arabischen Verbündeten definiert, wie wollen wir unsere Gesprächskanäle zu den Israelis nutzen, damit sich hier irgendwas ändert. Weil die sagen sich natürlich, ihr erzählt uns die ganze Zeit, wir sollen stillhalten und wir sind mit euch an Bord und wir haben das Ohr der israelischen Regierung. Was ist seitdem passiert? Es sind immer nur weitere Fronten eröffnet worden. Also da ist der Druck sehr groß. Und ich glaube, dass ich da in den nächsten Wochen auch noch ein bisschen mehr tun kann, weil ich glaube, je mehr Bilder auch von diesen schlimmen Verstümmelungen, auch gerade von Zivilisten, als auch nochmal im Libanon rumgehen, desto mehr steigt, glaube ich, auch der Druck. Im Übrigen auch auf Regierungen im Westen und auch auf die Bundesrepublik.
Robert, vielen Dank für deine Einladung. Das war eine neue Folge unseres Zenit-Podcasts. Schreibt uns gerne, wie ihr die Episode findet, was ihr denkt, abonniert uns, teilt gerne auch den Podcast. Und dann hören wir uns bald wieder. Danke und bis bald.